willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alles da, nur Ella nicht. So schön, dass du zuhörst und Zeit mit mir verbringst. Wie immer freue ich mich darüber super, super sehr. Super, super doll. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin ganz frisch aus Ghana zurück. Ich hatte das ja, glaube ich, auch angekündigt in meiner vorletzten Folge, dass ich nach Ghana fliege. Ich bin seit gestern zurück und ich habe das große, große Bedürfnis, so ein paar... Ja, wie soll ich sagen, so ein paar Erkenntnisse, so ein paar Erinnerungen mit dir zu teilen, die Ghana in mir ausgelöst hat. Gar nicht so viel wahnsinnig Neues, aber so ein paar Erinnerungen, die man oder die ich auf jeden Fall immer mal wieder auch, ja, was heißt vergesse, aber die irgendwie so im Alltag ein bisschen verschütt gehen. Und das möchte ich sehr, sehr gerne mit dir teilen. Ein Hinweis noch, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe hier im Podcast. Und zwar habe ich ein Dokument erstellt mit über 30 Fragen plus Meditationen, die du dir stellen kannst, wenn du im Abschiedsprozess bist vom Kinderwunsch. Schau mal auf meiner Webseite nach. Der Link ist hier natürlich auch in den Shownotes. Wenn dich das interessiert, diese 30 Fragen plus passenden Meditationen, wenn du dich auf dem Abschiedsweg im Kinderwunsch befindest oder schon danach, auch danach, dafür sind die Fragen auch super, super gut, die ich zusammengestellt habe, aus meiner Erfahrung als Kinderwunschcoach, aber natürlich auch aus eigener Erfahrung. Also, ich möchte dich ein bisschen mitnehmen in diese Energie, die ich da in Ghana erlebt habe. Und auch natürlich auch dir ein bisschen was erzählen, gar nicht viel, aber ich finde, damit du so eine Vorstellung hast, weil ich weiß, dass die meisten Menschen in Deutschland zum Beispiel noch nie in Subsahara-Afrika waren, vielleicht noch in Südafrika, ja, und deswegen möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen. Also erstmal war ich schon ein paar Mal in meinem Leben in Ghana, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das 5. oder 6. Mal war, jetzt diese Reise, ich war mal 6 Monate da oder 6 oder 7 Monate und zwar zwischen meinem Bachelor und meinem Master. Und das war für mich und meine Entwicklung super, super wichtig, aber das ist echt nochmal ein anderes Thema. Und da war ich, wie gesagt, ein bisschen länger da, habe auch ein Praktikum in der Botschaft in Accra, in der Hauptstadt gemacht, also Accra auf Deutsch. Genau, und das war sehr, 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 sehr augenöffnend für mich. Und ja, mein Vater kam in den 70er Jahren nach Deutschland. Damals war es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, als es heute ist. Meine Familie vor Ort, könnt ihr euch vorstellen, ich würde sagen, sie sind Mittelstand. Also da ist keiner, der super arm ist und hungern muss. Gott sei Dank, das wäre für mich auch sehr, sehr schwierig tatsächlich. Und also meine eine Cousine ist Hebamme, die nächste, die Lehr ist Hauswirtschafterin und arbeitet als Dozentin an so einer Schule für Hauswirtschaft. Meine Tante war zum Beispiel Krankenschwester. Mein einer Cousin, das ist der einzige aus der Familie, der studiert hat, der arbeitet in einer großen internationalen Firma in Accra. Ich weiß gar nicht, was er studiert hat, BWL oder irgendwas in die Richtung. Also ich würde sagen, im Mittelstand tatsächlich. Und für mich ist es immer, wie soll ich das sagen? Ich habe ganz, ganz viele Gefühle zu Ghana und auch wenn ich dahin fahre, ist es immer mit ganz, ganz viel verbunden. Mit guten und schlechten, was heißt schlechten, aber mit guten und anstrengenden Gefühlen und so weiter. Aber letztendlich kann ich auf jeden Fall sagen, die Basis ist, dass ich unglaublich dankbar dafür bin, dass es da Menschen gibt, die 7000 Kilometer entfernt wohnen von mir und die mich mögen, die mich vielleicht sogar lieben und die mich mit, zumindest mit offenen Armen empfangen, wenn ich komme. Das ist ein Gefühl, für das ich unglaublich dankbar bin. Ghana selber könnt ihr euch so vorstellen. Also erstmal möchte ich vielleicht sagen, Afrika ist natürlich nicht gleich Afrika. Ja, also Südafrika ist anders als Kenia, ist anders als Angola, ist anders als Ghana, ist anders als Senegal, ist anders als Algerien, anders als Ägypten. Also Afrika ist sehr, sehr, sehr divers. Ja. Und ich war ja auch in verschiedenen afrikanischen Ländern schon, weil ich ja in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet habe. Und ich durfte auch noch, wo war ich denn? In Botswana war ich, in Kenia, in Kamerun. Und war auch in Namibia und Südafrika zum Urlaub machen. Und es ist wirklich so, dass die Mentalität halt auch ganz unterschiedlich sind. Also in Botswana zum Beispiel ganz anders als in Ghana zum Beispiel. Und deswegen ja, ist es mir ein Anliegen, dass du weißt, okay, Afrika ist nicht gleich Afrika, der Kontinent ist extrem divers. Und zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt in Ghana bei 2.200 US-Dollar. Zum Vergleich, in Burundi, auch ein afrikanisches Land, da liegt es bei 260 US-Dollar. Und bei Deutschland liegt es bei 48.000 US-Dollar pro Kopf. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, dass Ghana nicht ein ganz armes Land in Afrika ist. Es liegt irgendwie so in der Mitte. Ja, ich glaube, die beiden reichsten Länder sind mit großem Abstand, also auf jeden Fall Südafrika und Nigeria ist auf jeden Fall die größte Volkswirtschaft. Das ist ein riesengroßes Land. Es gibt ungefähr 33 Millionen Menschen, die in Ghana leben. Die Lebenserwartung liegt bei 63 Jahren. Das ist relativ hoch für den Kontinent Afrika tatsächlich. Ne? Zum Vergleich, ich glaube, in Deutschland liegt es bei uns Frauen bei 83 Jahren oder so. Und dann gibt es natürlich auch Länder, wo der viel, 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 viel niedriger liegt, muss man ganz klar sagen. Interessanterweise, ich habe nochmal nachgeguckt, also die Fruchtbarkeitsrate, also wie viel Kinder eine Frau im Durchschnitt kriegt, liegt bei 3,8. Das ist natürlich sehr hoch. Ne? Also im Vergleich, immer im Vergleich zu Europa natürlich. Und was mich ein bisschen geschockt hat, ist, dass die Säuglingssterblichkeitsrate bei 34 von 1000 Lebensgeburten sind. Also es werden 1000 Kinder geboren und davon sterben 34. Das ist, ich habe schon nochmal nachgelesen, schon ein viel, viel besserer Wert als vor einigen Jahren, aber ich finde immer noch ein unglaublich hoher Wert. Ne? Die höchste oder die häufigste Todesursache ist tatsächlich Malaria. Was ich total schön finde in Ghana ist, also ungefähr 70% der Menschen sind Christen, aber es gibt auch Muslime und es ist echt total witzig, da sind in manchen Dörfern, wenn man da so durchfährt, ne, da gibt es halt eine Moschee und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein paar Meter weiter eine Kirche. Und ich mag das, das mochte ich schon immer, dass Religion in Ghana spielt eine hohe Rolle, das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber dass verschiedene christliche Religionen plus der Islam, dass die sehr, sehr friedlich miteinander leben. Das finde ich sehr, sehr vorbildlich, muss ich gestehen. Und ich muss ein bisschen Werbung machen tatsächlich. Wenn du wirklich Interesse hast an Afrika südlich der Sahara, neben den natürlich ne, den Safari-Ländern, sage ich jetzt mal, wie Südafrika, Namibia, Kenia und Co., ist Ghana im Westen Afrikas echt, kann ich dir nur empfehlen. Es ist sehr, sehr friedlich da. Also ich bin da ja ein bisschen rumgereist und habe da tatsächlich über Airbnb, keine Werbung, aber ne, also es ist halt so eine Plattform, die es halt sehr, sehr einfach macht, finde ich, habe ich da Zimmer zum Übernachten gefunden. Ja, das finde ich ehrlich gesagt sehr, 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 sehr praktisch. Und in großen Städten zum Beispiel gibt es ja Bolt oder Uber-App, also wo du Fahrer sozusagen bestellen kannst und dann fällt auch dieses lästige, was ich überhaupt nicht mag, ständig in Verhandlung sein mit irgendwelchen Menschen, die halt immer einen Touristenaufschlag nehmen, was auch total fair enough, würde mein Vater sagen, voll okay ist. Aber das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr angenehm. Und die Grundstimmung im Land ist sehr, sehr angenehm. Das ist so ein Land mit einem guten Vibe, würde ich sagen. Ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass es in Ghana nie einen Bürgerkrieg gab. Ich glaube, das macht was mit Menschen. Ne? Also auch wenn wir an das Thema Epigenetik denken und so weiter und so weiter. Wenn es da, keine Ahnung, viele Jahrzehnte einen Bürgerkrieg gab, wo die Menschen sich im Zweifel gegenseitig getötet haben. Und ich finde, man merkt irgendwie, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, ne? Das ist so einfach eine Theorie von mir. Und man merkt halt, in Ghana ist es nicht so. Es gab da auch irgendwie, glaube ich, 3 oder 4 Militärputsche in der Vergangenheit, aber es ist seit Anfang der 90er Jahre eine sehr stabile Demokratie, also stabil im Sinne von, ich glaube, 2 Amtszeiten darf ein Präsident nur haben und bisher ist jeder Präsident, der 2 Amtszeiten hatte, danach, wenn er abgewählt wurde, auch gegangen sozusagen und hat nicht an seinem Amt gehangen. Das ist nicht selbstverständlich tatsächlich. Genau. Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ich habe Entwicklungspolitik studiert und internationale Beziehungen und ich könnte natürlich da noch viel, viel mehr reingehen. Möchte ich aber nicht, aber das ist sozusagen so eine kleine Einstimmung, damit ihr euch ungefähr vielleicht ein bisschen besser vorstellen könnt, in was für ein Land ich da gereist bin. Und ja, was habe ich gemacht? Man landet halt immer in Accra, und wenn man da schon ankommt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Tropen wart, ob du schon mal in den Tropen warst, es ist immer so, also ich bin gegen Abend angekommen und ich finde diese Wärme, die legt sich erstmal wie so ein Mantel über einen. Also ich finde abends, wenn man ankommt, ist es immer sehr, sehr angenehm. Wenn die Sonne dann dazukommt, finde ich es extrem anstrengend auch. Muss ich mich auch immer wieder dran gewöhnen. Die 2 Wochen haben auch nicht ausgereicht, im Übrigen, mich so richtig zu akklimatisieren, was das Essen und was die Sonne und was die Lautstärke und was die Menschen angeht und so. Das ist alles so, so anders. Und ich merke immer wieder, obwohl ich ja dran gewöhnt bin ein Stück weit, dass es für mich auch trotzdem immer wieder ein Kulturschock ist. Und interessanterweise hier genauso. Ich bin jetzt hier und lausche so und denke so, oh, ist ruhig hier, krass. Also es ist immer irgendwie ganz spannend. Genau, und dann bin ich von Accra aus bin ich in die Volta Region. Das liegt im Osten des Landes. Ich persönlich finde, es ist die schönste Region in Ghana. Das kann ich in Ghana nicht sagen, weil jeder Mensch aus einer bestimmten Region immer sagt, unsere Region ist die schönste. Also bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Aber ich finde die deswegen sehr, sehr schön, weil die so grün ist und weil es da Seen gibt und Berge gibt. Also jetzt nicht im Vergleich zu unseren Bergen oder so, ne? Und Wasserfälle. Da erzähle ich auch gleich nochmal eine ganz spannende Geschichte gleich zu. Genau, das habe ich gemacht und dann bin ich einmal quer durchs Land Richtung Westen, weil das Dorf bzw. die Kleinstadt, in der mein Vater jetzt die ganze Zeit gelebt hat oder wo seine Schwestern leben, die ist halt im Westen und diese Kleinstadt ist ganz nah an der Grenze zur Elfenbeinküste. Genau, dann bin ich also quer durchs Land, das ist würde man sagen, in Deutschland, ach, ist alles easy und so. Es ist schon eher beschwerlicher, das Reisen da tatsächlich. Ne? Für manche Strecken, die sehr populär sind, gibt es große Reisebusse, mit denen man fahren kann. Aber tatsächlich Osten, Westen, Westen, Osten ist nicht gut angebunden. Und da fährt man mit so Trotros, wie die sich nennen. Und sind das so Kleinbusse, so mit, keine Ahnung, 15 bis, ich sag mal, 20 Menschen, die da reinpassen. Manchmal auch Tiere. Und unglaublich viel Gepäck. Und und dann geht es halt, ja, rast man so durch die Landschaft, durch wirklich auf schlechten Straßen, muss man gestehen. Es gibt sogar Teile, die sind dann mal auch nicht asphaltiert zum Beispiel. Und das ist echt, ist schon eine Herausforderung. Ne? Also wenn du da reisen möchtest, dann ist es jetzt nicht kein super entspanntes Reisen, muss man sagen. Also wenn man von A nach B, ne? Also dieses, ich meine von A nach B kommen, gewissermaßen. Ich finde es ein paar spannende Erkenntnisse, die ich vielleicht noch teilen möchte, ist also, wenn da Kinder mitfahren zum Beispiel, die sind so geduldig. Ich komme da echt nicht drüber hinweg. Da wird nicht ständig gefragt, wann sind wir denn da oder so. Die sitzen da 4-5 Stunden in Hitze. Ja, es ist ja auch noch alles sehr warm. Gut, die sind natürlich eher dran gewöhnt als ich. Aber die sitzen dann da und gucken aus dem Fenster und sind ruhig. Streiten sich nicht. Und ich frage mich immer, wie das geht. Bin ich immer ganz fasziniert. Und das Thema zur Toilette gehen ist natürlich ein sehr, sehr interessantes. Ich merke dann auch immer, wie meine Blase sich so anpasst. Ja, in so Reisetagen trinke ich jetzt auch nicht so viel. Ich versuche auch morgens keinen Kaffee zu trinken, weil Kaffee treibt ja so. Also Kaffee in Anführungsstrichen, es gibt da auf sein Accra natürlich Nescafé, ne? Also der lösliche Kaffee. Und weil das Problem ist, ja, der Fahrer hält an, wenn man zur Toilette muss, das kann man ihn fragen, Macht er nicht gerne, macht er nicht häufig. Aber wenn, dann hält er an. Ja, dann ist es so, dann ist es am Straßenrand und dann im Zweifel gucken dir halt 15 Menschen dabei zu, wie du pinkelst. Das mag als Mann noch okay sein. Als Frau finde ich das sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich habe gemerkt, wie meine Blase sich wirklich, ich mir irgendwie, also man kann seine Blase, oder ich, muss ich mal von mir sprechen, ich kann meine Blase tatsächlich mit meinem Mindset beeinflussen. Ja, so, du hältst dich bedeckt, Blase, ich trinke auch nicht viel. Und wenn ich dann an meiner, dann irgendwo ankomme, meinem Ziel ankomme, dann merke ich immer, dann lässt meine Blase los und dann muss ich total viel pinkeln. Super spannend. Einfach ja, vor dem Hintergrund, dass es, dass ich nicht so gerne in der Öffentlichkeit Pipi mache. Das muss ich sehr, sehr ehrlich gestehen. Ja, genau. Und dann bin ich nach Kumasi gefahren. Das liegt im Westen des Landes. Das ist die zweitgrößte Stadt in Ghana. Die Hauptstadt des Ashanti-Königreiches. Da war ich dann noch in dem Palast, also in der, da ist ein Museum, da gibt es Räume, die man betreten kann, die ich mir angeguckt habe. Und mein Ziel war es halt, ja, meinen Vater und meine Familie zu besuchen und meinem Vater dann auch zurückzufliegen, aber vor allen Dingen auch, nicht vor allen Dingen, sondern auch gleichberechtigt daneben stehend sozusagen, auch was Neues zu sehen. Ja, ich versuche immer, Ghana noch ein bisschen besser kennenzulernen, in Regionen zu fahren, wo ich noch nicht war und so weiter und so weiter. Das ist mir ein großes Anliegen. Okay, ja, als was ich, also in Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe mir schon zwischendurch ein paar Sachen aufgeschrieben, die für euch interessant sein könnten. Und wie gesagt, ich teile gleich so 8 Learnings oder wie auch immer man es nennen mag, mit dir, die du für dich nehmen kannst, egal wo du auf dem Kinderwunschweg bist. Das sind so allgemeine Sachen, die jetzt nicht ganz neu sind, aber die, glaube ich, ja, ganz gut sind, die sich immer mal wieder in Erinnerung zu holen. Generell glaube ich, also ich versuche in dieser Folge, ich möchte keine Stereotype weitergeben. Das finde ich, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn, und das sagt ja auch die Statistik, ne, Fruchtbarkeitsrate von 3,8 Kindern, das ist der Durchschnitt, ja, also dass Ghana ein kinderreiches Land ist, dass es da völlig normal ist, mehrere Kinder zu haben. Also mein Vater zum Beispiel hat ja nur mich, das ist ungewöhnlich, ja, nur ein Kind zu haben. Also die Durchschnittsfamilie hatte auf jeden Fall, wie gesagt, 3,8 Kinder, mehrere Kinder, ohne Frage. Spannenderweise ist meine Familie nicht kinderreich. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also ich habe, ich habe eine Riesenfamilie, aber die mir jetzt so nahe stehen, mit denen ich Kontakt habe und so weiter, da ist es wirklich so, dass meine 3 Cousinen, die eine lebt in Deutschland, die hat ein Kind, da bin ich auch Patentante von. Und die anderen beiden haben keine Kinder. Die eine ist so Anfang 50, die andere ist Anfang 40. Die eine ist auch nicht verheiratet. Die andere hat jetzt vor ein paar Jahren geheiratet. Vielleicht hat sie zu spät den richtigen Mann kennengelernt. Ich weiß es nicht. Also es ist so, dass die beiden Cousinen vor Ort, die sprechen okay Englisch, aber es ist natürlich auch so ein Thema. Also ich bin da eher sehr, sehr zurückhaltend und sehr, wie soll ich sagen, alert, was das angeht. Deswegen, da kam nie solch das Thema drauf und ich wollte das jetzt auch nicht so platt fragen, warum habt ihr denn eigentlich keine Kinder? Ne? Weil ich meine, ich finde die Frage ja auch total doof. Und insofern habe ich mich jetzt nicht intensiv mit denen darüber unterhalten, warum das so ist. Ich finde es einfach nur schön. Ich habe dann auch eine Nacht bei denen im Haus verbracht. Also die leben zusammen. Also meine eine Cousine, die verheiratet ist mit der unverheirateten Cousine und noch einem der erwachsenen Tochter des Mannes. Und die haben da total Lust, die haben 5 Katzen und 2 Hunde, super ungewöhnlich. Haustiere sind in Ghana überhaupt nicht normal, in Anführungsstrichen, so wie es halt bei uns hier in Deutschland ist. Das finde ich ganz spannend. Und die haben also mehrere Haustiere, das fand ich ganz eine ganz interessante Entdeckung. Also, und meine eine Tante, zu der ich mich sehr hingezogen fühle, also wir stehen uns sehr nah, also auch weil wir gute Gespräche führen können und so weiter, die hat zum Beispiel auch nur ein leibliches Kind, ja, und die ist, wie alt ist sie? Ende 70, also auch sehr ungewöhnlich, auch für ihre Generation. Aber die hat mir mal erzählt, dass es wirklich Schwierigkeiten gab und sie überhaupt froh ist, überhaupt ein Kind geboren zu haben. Da war sie auch schon, wie alt war sie denn? Anfang 40, glaube ich, als sie meinen Cousin geboren hat. Und dann habe ich sie aber gefragt, weil ich es ganz interessant fand, warum sind denn in unserer Familie eigentlich die Frauen so wenig Kinder? Und dann sagt sie so, wüsste sie auch nicht so genau. Sie weiß nur, dass ihr eigener Vater, also mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, hat immer gesagt, bekommt nur Kinder, wenn ihr euch die auch leisten könnt. Was ja für, also das ist ja ein interessanter Gedanke, ne? Der ist vielleicht in, ich hätte jetzt gedacht, das ist eher ein westlicher Gedanke, ja, also schon eher ungewöhnliches Motto, finde ich, das auszugeben gewissermaßen von meinem Großvater. Schon weitsichtig auch, ne? Und auch da sagen ja auch, muss man ganz klar sagen, die Statistiken, Frauen, die gebildet sind und natürlich die Zugang zu Pille und Co., also zu Verhütungsmitteln, welcher Art auch immer haben und wie gesagt einen gewissen Bildungsstandard haben, die bekommen weniger Kinder. Auch das ist, glaube ich, kein Stereotyp, sondern das ist nachgewiesen, dass das tatsächlich so ist. Also sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum die Frauen in meiner Familie so wenig Kinder haben. Das kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, was da so für eine Familiendynamik ist. Die Folge davon ist, dass mich meine Verwandten zum Beispiel auch nicht fragen, warum ich keine Kinder habe. Ich habe mal mit meiner Tante vor ein paar Jahren darüber gesprochen, habe ihr erzählt, dass es irgendwie schwierig ist bei uns. Und vielleicht habe ich das im Podcast auch schon mal gesagt, da hat sie ja irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, geht doch in die Kinderwunschklinik. So, als wenn die Kinderwunschklinik das Allheilmittel wäre und der Garant, dass man dann letztendlich doch ein Kind bekommt. Also ich vermute mal, dass sie darüber gesprochen haben, dass sie wissen, dass das bei uns irgendwie nicht geklappt hat oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das jetzt kein Thema, das in irgendeiner Weise, ja, bei uns, also was irgendwie beredet wird oder wo mich jemand drauf anspricht. Natürlich, im Gegensatz dazu, ist es natürlich so, dass Menschen, die mich ansprechen, also das ist meistens so, also als erstes kriege ich die Frage, wo kommst du her? Okay, geschenkt. Egal in welchem Land dieser Welt ich bin, diese Frage höre ich immer. Die zweite Frage ist, wo ich schon so, wo dieser feministische Anteil in mir schon so ein bisschen in Wallung gerät. Die zweite Frage ist, bist du verheiratet? Ja, also das ist schon auch sehr, ne, dieser Wert als Frau nur dann, wenn du verheiratet bist. Und ihr könnt euch vorstellen, was die dritte Frage ist, wie viele Kinder hast du? Also nicht die Frage, ob ich Kinder habe, sondern ich habe extra darauf geachtet, ja, sondern wie viele Kinder ich habe. Und ich antworte darauf ganz unterschiedlich tatsächlich, weil ich meine ganz ehrlich, das fragen mich irgendwelche random Dudes auf der Straße oder wenn ich da für diese eine Trotro so ein Ticket gekauft habe, Typ an einem Tickethäuschen, die sprechen zum Teil rudimentär Englisch und so. Ich meine, Entschuldigung, und diese Frage ist, ich brauche euch nicht zu sagen, eine schwierige Frage, ja. Also die Frage nach der Anzahl der Kinder ist nicht schwierig, aber wenn ich dann sage, ich habe keine, dann kommt natürlich die Frage, warum denn nicht? Als 1, 2, 3, vierte Frage dann, logischerweise. So, und ich habe da ganz unterschiedlich, also je nachdem, wie ich auch drauf bin. Ne? Manchmal frage ich, wie viele Kinder hast du denn? Und dann sagt er meistens 4, 5, 6. Und dann sage ich, ja, siehst du, da hast du doch genug Kinder für mich mit. Oder irgendwie so. Ne? Oder ich sage manchmal auch so, ach, man braucht ja nicht unbedingt Kinder haben. Und ich merke dann, ich gucke dann in seine Augen, also jetzt dieser eine Typ, dieser Ticketverkäufer, so völliges so, hä? Also dieses Konzept ist schwierig. Ja, und wie gesagt, keine Wertung, sondern es ist halt einfach so, ja. Frauen ohne Kinder, also, und die gibt es ja trotzdem, wie gesagt, meine Cousinen, ja, ich habe zwei Cousinen, die kinderlos sind, und da gibt es ja auch noch mehr Frauen in der Gesellschaft, die keine Kinder haben. Und man merkt aber, dass da ist wirklich, also auch da, ne, ich mache es wieder so ein Stereotyp, ich muss aufpassen, den Menschen, denen ich begegnet bin, dass es oft große Verwunderung auslöst, wenn ich sage, dass ich keine Kinder habe. Und jetzt irgendwelchen Menschen zu sagen, warum ich jetzt keine Kinder habe, dass ich es versucht habe und Fehlgeburten hatte und so weiter, das ist mir viel zu intim und auch jetzt nichts für eine Trotro-Station irgendwo mitten in Ghana. Ja, genau. Aber das ist natürlich ganz, ganz, ganz spannend und auch ganz durchaus, also ich bin ja sehr, sehr entspannt, Gott sei Dank, mit meiner Situation, ne? Aber das, ich weiß noch, dass das früher, also vor allem gerade in der Zeit, als ich in meiner Kinderwunschzeit, das hat mich natürlich extrem getriggert, diese ständige Frage, rein nach Herkunft, okay, Heirat und Anzahl der Kinder und dann diese Frage, warum denn nicht? Bevor es gleich weitergeht, möchte ich dir noch erzählen, dass mein Audiokurs Aus Mut entsteht Neues nochmal bis zum 8. Juni seine Pforten öffnet. Der Abschied vom Kinderwunsch, das Loslassen von einem Lebensentwurf, den du unbedingt wolltest, ist vielleicht der härteste Teil des Kinderwunschweges. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen, vielleicht bist du dir noch unsicher, es fühlt sich vielleicht furchtbar an oder vielleicht gibt es da auch eine Erleichterung, die du spürst. Vielleicht gibt es einen Teil in dir, der weiß, in diesem Schwebezustand geht es nicht weiter. Es tut unglaublich weh, aber du spürst, es führt keinen Weg daran vorbei, dich damit zu beschäftigen. Dein Leben neu zu denken, dein Leben ohne Kind zu denken. Stell dir vor, wie du dich heute in einem Jahr fühlen möchtest. In welcher Energie möchtest du sein? Mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben? Was möchtest du arbeiten? Wie sieht deine Trauer aus? Kannst du fühlen, dass etwas Schönes auf dich wartet? Dein Leben, das du in der Kinderwunschzeit auf Pause gestellt hast? Was du dafür tun kannst? Für dich losgehen. Stell dich deinen anstrengenden Gefühlen, damit in deiner Zukunft die Sonne scheint. Und du kannst dir den Kurs so vorstellen wie ganz viele Podcast-Folgen von mir. Wenn du also meinen Podcast magst, dann sind meine Audios und Meditationen genau richtig für dich. Du kannst sie dir anhören, wann es gerade passt und manche Folgen auch öfter, bis du die Themen für dich verarbeitet hast. Du bekommst 21 Audios, in denen ich dir unterschiedliche Themen, um die du dir sowieso Gedanken machst, adressiere. Wohin mit meinem Schmerz? Wie kann mein Leben weitergehen und aussehen? Wie gehe ich damit um, dass ich mich ausgeschlossen fühle, weil die meisten Menschen in meiner Umgebung Kinder haben? Wie kann ich mich wieder in meinen Körper einfinden? Wie komme ich wieder in meine Kraft? Wie kann ein Neubeginn aussehen? Und neben den 21 Audios gibt es Reflexionsfragen natürlich und zu jedem Thema eine passende Meditation. Wir reden also letztendlich über 42 Audios. Loszugehen, zu heilen und den Kopf aus der Höhle, in die du dich verkrochen hast, wieder der Sonne entgegenzustrecken, ist eine Entscheidung. Du hast keine Kontrolle darüber, dass und ob ein biologisches Kind in dein Leben kommt, aber du hast die Kontrolle über die Entscheidung, mutig zu sein und dich dem Leben zu stellen. Mach dich auf den Weg. Das Leben ist so schön. Lass den Kinderwunsch nicht dein ganzes Leben überschatten. Weil aus Mut Neues entsteht. Es gibt einen 10% Gutschein und zwar mit dem Code GANA10, GANA großgeschrieben, bekommst du 10% Rabatt bis zum 8. Juni 2024. Okay, also meine erste Erkenntnis, während ich in GANA war, ist auf jeden Fall Geduld. Geduld ist eine Tugend, sagt man doch, glaube ich, auch. Ne? Ich stelle fest, dass hier in Deutschland und wahrscheinlich ist es auch generell in der westlichen Welt, ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder ein Stereotyp, das ich raushaue, aber das ist ja schon alles sehr schnelllebig ist oder wir schon so eher die Erwartungshaltung haben, es muss schnell gehen und dieses und jenes. Ne? Wenn man irgendwie sich in einen Café setzt und an den Tisch setzt, dann erwartet man, dass die Bedienung kommt innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne und so weiter und so weiter. Und in GANA stelle ich immer wieder fest, dass geduldig sein, dem Prozess sozusagen laufen zu lassen ein Stück weit, dass das etwas ist, was ich immer mal wieder verlerne in Deutschland. Ruhig zu bleiben, also trust the process. Also zum Beispiel diese Trotrus, die ich erwähnt habe. Es ist da so, die fahren los, wenn sie voll sind. Ja, das heißt, wenn du Pech hast, stehst du auch schon mal 2 Stunden, bis dieses Trotro mit 15 bis 20 Menschen voll ist und erst dann fährt der Fahrer los, weil es sich vorher nicht lohnt. Ja, komplett andere Vorgehensweise oder Herangehensweise als hier jetzt zum Beispiel, was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Ja, das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte so, okay, da macht es Sinn, geduldig zu sein. Oder ich weiß noch, Da war ich so ein bisschen angenervt von meinen Cousinen, die irgendwie ewig gebraucht hatten, ne, und wir wollten irgendwie weiter und so. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen, was ist denn jetzt los und so. Und die guckt mich mit großen Augen an, so nach dem Motto, so, was hat die denn jetzt? Was will die denn jetzt so eilig irgendwo hin? Oh, ja, wir kommen, ne? Und ich dann hinterher festgestellt habe, na egal, ob ich was gesagt hätte oder nicht, sie haben sich halt ihre Zeit genommen, um das zu tun, was sie halt tun mussten, bevor wir dann weitergezogen sind. Ne? Und dann habe ich auch wieder festgestellt, boah, sei einfach geduldig, ja. Interessanterweise ist es ganz oft so, ja, in Ghana, dass man irgendwie eine bestimmte Sache im Kopf hat, und man schon denkt so, ah, das passiert bestimmt nicht mehr. Und dann passiert es aber auch doch noch irgendwann, ja. Und es braucht halt seine Zeit. Manche Dinge brauchen in Ghana ihre Zeit. Und ich finde, das kann man so, so gut übertragen auf unser Leben in Deutschland, auf die Kinderwunschzeit, ne? Dieses Gefühl von, das muss doch jetzt klappen und das muss sofort sein und so weiter. Sondern auch zu sagen, okay, einmal kurz durchatmen, geduldig sein, trust the process, gucken, was passiert. Wir haben es ins Universum gegeben. Mal gucken, was da irgendwie zurückkommt. Also Geduld zu haben, nicht immer alles sofort und auf der Stelle auch haben zu wollen. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel von mir. Ich sehe dann irgendwie, keine Ahnung, schöne Schuhe oder irgendwas. Ja, und also inzwischen mache ich das anders als früher. Ich schlafe ein paar Nächte tatsächlich drüber. In der Regel brauche ich das wirklich, will ich das wirklich, finde ich die auch in 3 Tagen noch schön. Und dann bestelle ich die mir. Aber früher war das tatsächlich so, dass ich die gesehen habe und oh, ich will die haben. Und dann habe ich sie gekauft, also wenn ich das Geld hatte. Und da auch dieses Gefühl von alles immer sofort, weil alles immer sofort zugänglich ist. Ja, sei es Schuhe, sei es Essen, sei es auch da. Ne, das ist halt in Ghana anders. Und da ein bisschen mehr von dieser Geduld, von dieser Langmut, würde ich es vielleicht nennen, dieser Menschen, das habe ich mir fest vorgenommen. Mal gucken, wie lange das hält, dieser Vorsatz. Also das ist die erste Erkenntnis. Die zweite ist, wie soll ich sagen, sowas wie Annahme von bestimmten Situationen, die man gerade nicht ändern kann. Super, super wichtig, finde ich. Ich nenne dir ein Beispiel. Und zwar habe ich in meinen 20ern, ich habe ja erzählt, Entwicklungspolitik studiert, und da habe ich natürlich auch ganz viel gelesen, also auch Belletristik und so weiter gelesen über Afrika. Und da gibt es einen Reisejournalisten, der hat ganz tolle Reisereportagen geschrieben, Robert Kapuczynski, ein polnischer Staatsbürger. Und das war, glaube ich, er war im Kongo und er war einer der ersten Reisejournalisten, also sehr, sehr lange her, sehr, sehr, glaube ich, hat sehr, sehr viel krasse Erfahrungen gemacht. Und der war dann irgendwo im Kongo, hatte irgendwie da so ein Zimmer, wo er übernachten konnte, und hat dann festgestellt, es gibt so total viele Kakerlaken in diesem Zimmer. Und das sind natürlich jetzt keine super angenehmen Tiere, logischerweise. Und dann hat er überlegt, was macht er denn jetzt? Also dann hat er überlegt, nee, also schlafen gehen, das schafft er nicht. So entspannt ist er nicht mit diesem Zimmer voller Kakerlaken. Also hat er seine Reiseschreibmaschine rausgeholt und hat halt angefangen zu schreiben und hat sich gedacht, die Kakerlaken und ich, wir koexistieren halt heute Nacht. Und so hat er das dann auch gemacht, hat die ganze Nacht geschrieben, die Kakerlaken haben ihn in Ruhe gelassen, er hat die Kakerlaken so gut wie vergessen, weil er sich so intensiv mit dem Schreiben beschäftigt hat. Und da habe ich damals was für mich mitgenommen tatsächlich, dass manche Situationen, wenn du sie nicht ändern kannst, dann versuche sie anzunehmen und das Beste draus zu machen. Und jetzt übertragen auf meine Reise. Natürlich, ich habe bei meinen Cousinen eine Nacht übernachtet. Und was war? Ich kam irgendwie nach mehreren Stunden Fahrt dreckig, staubig an und wollte halt ins Bad. Und was sehe ich als allererstes? Eine fette Kakerlake. Und ich dachte so, ah! Ich meine, dass da überall Kakerlaken sind, okay, aber es ist natürlich super schön, wenn man sie nicht sieht, finde ich. Ja, ist jetzt nicht super schlimm, aber es ist jetzt auch nicht super schön. Und dann habe ich mich wieder an Robert Kapuczynski erinnert und dachte, okay, was ist jetzt die Alternative? Die Alternative ist es für mich nicht, mich nicht zu duschen. Ich brauche dringend, was heißt duschen? Also da gab es keine Dusche, aber zumindest fließendes Wasser. Genau, also da musste ich wieder an ihn denken. Und eine andere Szene, das war, glaube ich, auch am ersten Abend, als ich bei meiner Tante war, waren die zwei größten Ratten meines Lebens gesehen. Und ich habe zum Glück keine Angst vor Ratten, aber ich finde es jetzt auch keine angenehmen Tiere, also zumal die ja alles Mögliche übertragen an Krankheiten und so weiter. Und auch da habe ich geatmet, habe gesagt, habe mir selber gesagt, ich kann es nicht ändern. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, mich jetzt zu stressen. Ich habe die Situation halt so angenommen und dachte mir so, wir koexistieren halt. Ja, und die waren jetzt auch nicht in meinem Zimmer oder so, das muss ich auch dazu sagen, die waren draußen. Ja. Kann ich das guten Gewissens an dich weitergeben, auch wenn es hier Gott sei Dank, ich meine, Kakerlaken und Ratten gibt es hier auch, ne? Aber glaube ich, in kleinerer und eine kleinere Anzahl, kann ich mir vorstellen, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Deine Situation annehmen, egal wo du gerade stehst. Ja, das finde ich super wichtig und es leitet mich eigentlich direkt rüber in die dritte oder zur dritten Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis, die damit sehr eng zusammenhängt, finde ich, nicht in den Widerstand zu gehen. Also die Situation anzunehmen, ja, bedeutet ja, dass du versuchst, nicht die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ich bin jetzt in Afrika und hier sind diese Ratten und keine Ahnung, dich in irgendwas reinzusteigern, um die Situation noch konkreter zu machen. Ich lag im Bett bei meiner Tante und irgendwo wurde Techno gespielt oder so eine Art, es war so ein Beat vom Techno, aber es war natürlich ein ganascher Techno, ja. Und es hörte nicht auf und hörte nicht auf und hörte nicht auf und ich konnte nicht schlafen. Und irgendwann habe ich halt gedacht, so, es bringt halt überhaupt nichts, in den Widerstand zu gehen und es zu hassen und es total doof zu finden, sondern einfach sagen, okay, es ist jetzt so. Ich bin nicht in der Lage, das abzustellen. Ich habe dann irgendwann mir Kopfhörer reingemacht und habe meine Musik gehört, beziehungsweise Podcast gehört. Und es hat wirklich die ganze Nacht war die Musik, ja. Ich habe auch nicht gut geschlafen in der Nacht und dann habe ich aber irgendwann akzeptiert, ja, irgendwann um 12 Uhr nachts, ich habe einfach akzeptiert, das ist halt so. Und entweder kann ich noch ein bisschen schlafen oder halt auch nicht. Aber es bringt mir überhaupt nichts, die ganze Nacht wütend in diesem Bett zu liegen, ja, bringt mir überhaupt nichts. Also habe ich das angenommen. So, und dann habe ich meine Tante am nächsten Morgen gefragt, ganz höflich, sag mal, was war denn das für Musik die ganze Nacht? Und dann sagt sie, du, das war eine Beerdigung, beziehungsweise wie nennt man das noch? Also, wenn man einen toten Menschen aufbahrt und dann an seinem, wie soll ich sagen, ich glaube, bei den Katholiken nennt man das Andacht vielleicht. Ne? Also, wenn man eine Nacht wacht oder mehrere Nächte wacht am Bett des Toten. Und das war eine solche Zeremonie. Ne? Und dann habe ich mir halt auch gedacht, so ja, okay. Ja, das hat mich eine Nacht Schlaf gekostet oder zumindest ich habe nur ganz leicht geschlafen. Aber das war offensichtlich ein wichtiges Ritual von Menschen. Und gut, dass ich nicht in den Widerstand gegangen bin und dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie die ganze Nacht wütend war. Also nicht in den Widerstand gehen. Zum Beispiel, wenn es dir gerade aus irgendwelchen Gründen nicht gut geht, weil du gerade in der Trauerphase bist oder sonst irgendwas. Ich erwische mich selbst auch dabei, ja, da so zu sagen, ich will das nicht, aber es bringt doch nichts. Es ist ja da. Du fühlst dich gerade nicht gut. Und dann ist es immer besser zu sagen, okay, ich akzeptiere gerade, dass es so ist, ja, und das ist Teil meines Lebens, das ist Teil meines Prozesses und dann gehe ich jetzt durch und nehme das so an, wie es jetzt gerade ist. So, dann habe ich die vierte Erkenntnis. Krasse Geschichte, erzähle ich euch. Die vierte Erkenntnis ist, dass wir immer auf unsere Intuition hören sollten. Und damit verbunden auch, ich finde, wenn ich auf meine Intuition höre, dann ist damit ganz stark verbunden, dass ich vertraue. Dass ich dem Universum vertraue. Folgende Geschichte. Ich war in dieser Volta Region, habe ich erzählt, wollte einen Wasserfall besuchen, habe ich auch. Und da gab es einen Guide, der wollte mich dahin führen. Und ich dachte auch, ich mache das auch, weil es ging nämlich durch den Regenwald ein Stück weit. Also das war ein erkennbarer Weg. Ich hätte es auch alleine machen können. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eine panische Angst. Die einzige Angst, die ich habe, ist vor Schlangen. Eine irrationale Angst. Niemals hat eine Schlange mir was Böses getan. Gott sei Dank, obwohl ich einmal auch ein übles Schlangenerlebnis hatte. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe Angst vor Schlangen. Okay. Das sind sozusagen meine Angsttiere. Ja. Und ich dachte, wenn ich jetzt auf diesem Regenwald, in diesem Regenwald bin und da kommt mir einer entgegen, dann habe ich wenigstens einen Guide dabei, der vielleicht besser weiß als ich, was dann zu tun ist. Wobei ich dazu auch sagen muss, die Schlangen haben mehr Angst vor mir als umgekehrt, weiß ich nicht genau. Aber wir haben beide Angst voneinander. Einigen wir uns darauf, ich habe Angst vor Schlangen und die Schlangen haben auch Angst vor mir. Und eigentlich habe ich schon, weil ich diese Schlangenangst schon sehr immer habe eigentlich in meinem Leben, ich hatte eigentlich mit denen vereinbart im Geiste, dass wir koexistieren und dass sie mich nicht, dass sie mich in Ruhe lassen und ich lasse sie in Ruhe. Und ich habe auch super, super viel Glück. Ich war ja schon oft in Afrika und ich habe ein einziges Mal ein Schlangenerlebnis nur gehabt. Also toi, 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 ich hoffe, das bleibt so bei dieser Vereinbarung. Die halten sich daran, die Schlangen. Okay, wir laufen also durch diesen Regenwald, keine Schlangen, ich möchte direkt sagen, es geht nicht um Schlangen. Wir laufen da lang und ich war super dankbar. Ich habe auch in meinen Insta-Stories, habe ich auch, glaube ich, eine Story dazu geteilt. Ich persönlich finde, ein unglaublich tolles Erlebnis, in einem Regenwald zu sein. Ja, es ist einfach, die Natur ist einfach wahnsinnig unglaublich schön. Und dann da gibt es ja diese riesigen, riesigen, jahrhundertealten Bäume, ja, die schon so viel gesehen haben. Und also es war wirklich, ich habe es wirklich mit all meinen Sinnen super genossen. Und der war auch total schön, der Wasserfall, alles gut. So, wir laufen zurück und auf einmal gibt es ein Geräusch, so ein Grollen, aber so ein richtiges, krasses Grollen. Wenn ich ein Monster glauben würde, dann würde ich sagen, also wenn ein Monster gebrüllt hätte, so, also ganz krass, ja. Und ich guckte den Guide so an, ich so, was ist denn das? Und dann haben wir beide in den Himmel geguckt und dann haben wir gesehen, dass der so ganz dunkel wurde, ne? Und dann war relativ schnell klar, dachte ich so, okay, das ist irgendwie, es ist Regen, Gewitter, whatever, irgendwie, wir konnten uns irgendwie dieses laute Geräusch nicht so richtig erklären. So, was stellt sich also heraus? Es kommt immer näher und immer näher, dieses Geräusch. Und mein Guide, David, netter Typ, ja, der hat auf einmal so eine krasse Angst bekommen, weil dieses Grollen immer näher kam. Der hat die Beine in die Hand genommen und ist gerannt. Losgerannt. Und ich war so, hallo? Hallo? So, ich dachte so innerlich so, der kann mich doch nicht im Regenwald alleine stehen lassen. Der hat die Beine in die Hand genommen, weil er Angst gekriegt hat. Und in dem Moment, ich musste auch ein bisschen lachen. Also erstmal sah das irgendwie total witzig aus. Der hat auf einmal, ich wollte anfangen mitzurennen und habe gemerkt, ich komme gar nicht hinterher, weil er so von Angst getrieben war. Und das vor diesem Geräusch, beziehungsweise es stellte sich raus, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür, ich würde es jetzt als Windhose bezeichnen. Also einmal so ein krasser Windstoß, der durch diesen Regenwald, durch diese Region gegangen ist, ja. Und meine Intuition war, das erste war, ich laufe auch los und dann aber, um ganz, ganz schnell festzustellen, wie gesagt, das ist alles im Bruchteil von Sekunden, es bringt überhaupt nichts zu rennen, dass das, was auch immer da kommt, ist schneller, als ich jemals rennen kann, ja. Und das zweite, was meine Intuition gesagt hat, such dir Schutz. Und dann war natürlich so, okay, man sah keine Blitze, deswegen hatte ich gehofft, das ist kein Gewitter, weil Regenwald unter einem Baum stehen bei Gewitter, schlechte Idee, das hatte ich mir noch abgespeichert. Und dann habe ich mir aber so eine Art Strauch gesucht, um mir Schutz, um geschützt zu sein. Habe echt noch geguckt, ob da irgendeine Schlange ist. Alles, wie gesagt, im Bruchteil von Sekunden und habe mich unter diesen Strauch irgendwie so gekauert, möchte ich mal sagen. Und in Erwartung, keine Ahnung, was da jetzt kommt. So, und was war es? War dann letztendlich eine Windhose, aber eine sehr, sehr immense. Und es sind auch wirklich Bäume umgestürzt. Nicht diese riesigen, dicken Bäume, die schon seit Jahrhunderten da stehen. Die haben wahrscheinlich schon viele, viele solcher Stürme erlebt. Aber da war ganz viel Bambus und so, das ist ja eher leicht. Die sind wirklich um mich herum, in ein paar Meter Entfernung, sind wirklich Bäume umgestürzt. Also es war schon so beängstigend und gleichzeitig, und das fand ich total interessant, wie gesagt, meine Intuition hat mir gesagt, such dir Schutz unter so einem Strauch. Bleib ruhig, war so die Intuition oder dieses Gefühl, was ich hatte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war im Vertrauen. Ich war im Vertrauen, mir passiert nichts. Kann ich dir nicht sagen, woher ich das genommen habe, ja, weil hätte ja auch ein Baum auf mich drauf fallen können oder 1000 Würgeschlangen oder was auch immer, ja. Ich bin auf einmal, ich war da so zusammengekaut und war ganz ruhig, habe gemerkt, wie diese Windhose also über mich hinweg strich sozusagen. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass die mich wegweht tatsächlich. Ja, ich wusste ja nicht, ob es so ein Tornadoartiges oder so ein Tornadoartiges ist. Aber ich bin ganz ruhig gewesen, bin meiner Intuition gefolgt. Und dann ist diese Windhose, wie gesagt, durch diesen Stück des Regenwaldes durchgegangen. Und dann hat es natürlich ganz, ganz, ganz doll angefangen zu regnen. Also dieser Wind hat diesen Regen mitgenommen und ich war halt innerhalb von, ich will nicht lügen, 30 Sekunden bis auf die Unterhose durchnässt, was aber jetzt nicht, erstmal ja nichts Schlimmes war. Ne? Und dann war halt nur noch dieser unglaublich krasse Platzregen. Das ist ja so ein tropischer Regen, aber dieser Wind war nicht mehr so krass. So. Und irgendwann hat mein Guide dann auch da, glaube ich, gerafft, so dass es jetzt nicht so klug ist, diese Frau, die von Regenwald keine Ahnung hat, im Regenwald zurückzulassen. Und ist irgendwie zurückgekommen. Und hat mich gerufen, ich sollte doch kommen und hier und ne und wir rennen jetzt hier raus. Und ich dachte so, okay, habe erst gezögert und dachte ich so, okay, mach mal, ne, ich jogg mal zu ihm hin. Und dann war das auch wirklich so, dass dieser Weg, da waren halt Bäume wirklich, ne? Da musste ich also wirklich in den Dschungel ausweichen. Total interessant, in dieser Situation habe ich immer noch an Schlangen gedacht, ne? Und dachte so, boah, Kathi, du denkst jetzt, hör jetzt auf an Schlangen zu denken, ja. Total interessant. Und dann sind wir dann also wirklich durch den Regenwald gejoggt und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, so sag mal, müssen wir jetzt eigentlich so schnell, also ich meine, wir sind total nass und so, wir können doch jetzt auch normal laufen, ja, der Sturm oder diese Windhose ist ja jetzt nicht mehr da, ja. Bin ich dann schnell gegangen, bin halt nicht mehr gerannt oder gejoggt, ne? Und innerlich habe ich halt gedacht, so ja gut, das ist eine Geschichte, die werde ich meinem Leben nicht vergessen, das ist eine Geschichte, die ich immer erzählen kann tatsächlich. Ne? Und hier, et voilà, tue ich auch in diesem Podcast. Und die hat mir irgendwie gezeigt, dass ich auch, ich war zum Glück sehr privilegiert, nicht oft in meinem Leben in einer Gefahrensituation. Und ich merke aber, wenn ich in einer Gefahrensituation bin, dass meine Instinkte, meine Intuition Gott sei Dank ganz gut funktionieren. Und auch das Vertrauen, das ich in dem Moment gehabt habe, ohne zu wissen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Also Vertrauen und Intuition. Hör auf deine Intuition. Guck, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, in welche Richtung kann es gehen, was ist mein nächster Schritt, wo fühle ich mich gut bei dem Gedanken daran, was ist ein Schritt, wo ich Bauchschmerzen habe oder wo sich alles in mir zusammenzieht. Das ist dann auch aus meiner Sicht ein klares Zeichen, deine Intuition ist dann vielleicht nicht zu machen. Die Erkenntnis Nummer 5 oder das Learning Nummer 5. Du darfst ambivalent sein, du darfst unterschiedliche Gefühle parallel haben. Ganz oft ist es ja so, dass wir denken, wir sind nur traurig und in der Trauer dürfen wir nicht auch mal Freude empfinden zum Beispiel oder dass in der Trauer auch vielleicht, wenn du eine bestimmte Entscheidung getroffen hast, dass du traurig bist, aber dass da auch ein Anteil von dir ist, der vielleicht erleichtert ist. Also dass man wirklich die unterschiedlichsten Gefühle zu einer bestimmten Situation haben darfst und dass es okay ist und dass sich das nicht widerspricht. Aus meiner Sicht. Also, zum Beispiel, was ich jetzt so in Ghana erlebt habe, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, alles, was ich natürlich sage über Ghana, ist aus einer extrem privilegierten Situation heraus, aus einer europäischen Perspektive heraus. Ja, ich bin super privilegiert, weil ich in diesem Land groß geworden bin, weil ich gebildet bin, weil ich mein eigenes Geld verdiene und. Ich bin aus 1000 Gründen privilegiert, ne? Und das möchte ich auch nochmal sagen, dass alles, was ich halt über Ghana erzähle, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Zugang dazu, ja, weil ein Teil meiner Familie da lebt, aber dennoch bin ich extrem privilegiert. Das möchte ich nochmal sehr, sehr klarstellen, weil ich das am Anfang gar nicht gemacht habe. So. Und das heißt, wenn ich in Ghana bin, da ist zum Beispiel Dankbarkeit. Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie da, die super, super, super fürsorglich ist. Manchmal in Klammern ist es mir ein bisschen zu viel, weil ich ja sehr selbstbestimmt und freiheitmäßig irgendwie lebe. Manchmal ist es ein bisschen zu viel, aber ich weiß, dass es aus einer Besorgnis und aus einer Liebe heraus gemacht wird, ne? Oder aus so einer Liebe heraus diese Fürsorglichkeit mir gegenüber entsteht. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich, dass da zwei Länder in meinem Herzen sind. Das empfinde ich auch als Privileg. Ich bin gleichzeitig auch immer demütig, wenn ich zurückkomme. Ich finde, wenn ich aus Ghana zurückkomme oder überhaupt immer, wenn ich irgendwie in Afrika in manchen Ländern unterwegs war, ich komme immer demütig zurück, weil, wie gesagt, ein Privileg hier zu leben und überhaupt diese Erfahrung machen zu dürfen. Ja, das ist ja auch total toll, dass ich die Möglichkeit habe, auch die finanziellen Möglichkeiten habe, dahin zu reisen, das zu erleben, aber auch demütig, weil wir alle, die wir in Europa oder sonst wo groß werden durften, wir haben ja nichts dafür getan. Ja, das haben ja nicht wir bestimmt. Oh. Wir werden jetzt in Deutschland groß, ja. Das war sozusagen je nachdem, was du glaubst natürlich, ne? Also wenn du jetzt sehr spirituell bist und glaubst, okay, unsere Seele hat sich ausgesucht, da und da zu leben, ja, aber trotzdem kann man auch sagen, oh, das war eine große Lotterie, ja, da haben wir durchaus Glück gehabt, zumindest was Chancen, was Nicht-Hungern und so weiter angeht. Also immer sehr, sehr demütig und das bringt mich immer wieder auch nochmal eine neue Perspektive. So, und gleichzeitig, weil wir ja bei dem Thema parallele Gefühle und Ambivalenzen sind, macht dieses Land mich manchmal auch wahnsinnig. Ja, im Sinne von, dass ich durchaus auch genervt bin. Ja, dass da zum Beispiel manche Sachen so anders laufen als in Deutschland. Ich habe auch immer mal wieder festgestellt, es gibt ja in jedem Land, in jeder Gesellschaft ungeschriebene Regeln. Ja, und ich, obwohl mein Vater aus Ghana kommt, Ghana ist, ja, ich manche ungeschriebenen Regeln ja nicht kenne, immer noch nicht so richtig kenne. Und da durchaus immer mal wieder in so ein Fettnäpfchen trete. Ja, die sind meistens zu höflich, die Menschen, um irgendwas zu sagen, aber ich sehe dann irritierte Blicke und denke ich so, ah, okay, irgendwas habe ich gemacht, was irgendwie komisch war für die, für die Menschen da. Und dann auch nochmal, ne, Rückschluss, Menschen, die hier hinkommen zum Beispiel, wie viel ungeschriebene Regeln haben wir eigentlich auch in unserer deutschen Gesellschaft, ne? Und dass es nicht so ganz einfach ist, sich damit, also die kennenzulernen. Also mich frustriert es immer mal wieder auch in Ghana, ja. Und es ist zum Beispiel da Grund, also würde ich sagen, ne, also wie gesagt, ich versuche auch da jetzt nicht so. Aber für mich fühlt es sich immer so an, dass es sehr laut ist. Und ich bin jetzt aber auch sehr geräuschsensibel. Ich habe so das Gefühl, dass je älter ich werde, umso ausgeprägter ist das. Und natürlich ist es hier bei mir auch sehr ruhig. Ja, mein Mann und ich sind hier und ja klar, höre auch mal Musik oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich lebe ich natürlich auch ein ruhiges Leben, auch was die Geräusche angeht. Ja, und ich empfinde es da, also es wird zum Beispiel sehr, sehr laut gesprochen. Da habe ich auch meinen Vater mal gefragt, warum ist denn das so? Er sagt, ja, weiß ich nicht, aber es ist hier so, ja. Es wird laut gesprochen, es ist immer irgendwo, aber eigentlich schon. Es ist immer Musik an. Also du steigst zum Beispiel in so ein Taxi, in so ein Uber, ja, und Fahrer schmeißt seine Musik auf volle Kanne an. Also du hast da auch kein Mitspracherecht. Auch im Trotro mit 15, 20 Leuten. Ja, der Fahrer schmeißt seine Musik an und dann düdelt die 5 Stunden vor sich hin. Ja. Also diese Geräuschkulisse macht mich manchmal wahnsinnig, die ist für mich extrem, extrem, extrem gewöhnungsbedürftig. Und manchmal bin ich natürlich auch genervt, dass ich dann denke, so, dass ich da mehrere Monate verbracht habe, das ist jetzt 20 Jahre her, 19 Jahre, glaube ich, her, und dass ich an manchen Stellen keinen Progress, also keine Entwicklung sehe. Ja, es gibt inzwischen mehr fancy Restaurants in der Hauptstadt. Offensichtlich gibt es da auch ein Publikum für, also Menschen, eine größere Mittelschicht, die sich das offensichtlich leisten können. Ne? Also ich war da mal in einem Restaurant, da war ich beruflich da, da war ich mit einer Kollegin und das war halt ein Restaurant, da war irgendwie, weil so ein Stück Fleisch 40 Euro, ne? Also so und super schick und was weiß ich, hätte auch in New York, in Barcelona oder sonst irgendwo stehen können. Ja, und dann gehst du raus und siehst da sozusagen Kinder, die halb verhungern. Also es ist irgendwie, also natürlich auch sehr kontrastreich, ne, dieses Land. Aber dass ich halt so an der einen oder anderen Stelle, wo ich mir gewünscht hätte, wo ich denke, so war es echt 20 Jahre. Ne? Und es gibt natürlich, ich kann jetzt als jemand, der Entwicklungspolitik studiert hat, könnte ich euch natürlich jetzt auch 5, 6, 7 Sachen sagen, woran das auch liegt und so weiter. Liegt auch an uns Menschen aus dem Westen, logischerweise, was die Ressourcen angeht, ne, die wir da ausbeuten und so weiter. Aber es ist nicht nur das, es liegt auch an Korruption und was weiß ich nicht. Also es hat eine ganze Reihe von Gründen, auch wo das, warum das so ist, aber dass ich auch gleichzeitig zum Beispiel sehr enttäuscht war von dem einen oder anderen. Ja, also auch enttäuscht war zum Beispiel, dass die Frage nach meiner, ob ich verheiratet bin und Kinder habe, dass die immer noch so weit vorne steht. Ja, also wie gesagt, ihr merkt, ne, parallele Gefühle. Dankbar und auch freudig und privilegiert und demütig, aber auch mal genervt sein und auch enttäuscht sein von dem einen oder anderen, habe ich dann immer wieder gemerkt, das darf alles sein. Ich darf all diese Gefühle haben. Das ist okay und das kannst du dir auf jeden Fall auch für dich mitnehmen. Erkenntnis Nummer 6 ist für mich gewesen etwas, also wie soll ich das sagen, nicht zu sehr zu pushen. Ja, ich wollte so ein was Bestimmtes haben oder irgendwas Bestimmtes sehen und habe wirklich versucht und so und habe dann irgendwann festgestellt, ich laufe da auch so gegen so eine Mauer, weil die Mentalität von den Menschen, von denen ich da umgeben war, nicht so war. Ja, also auch da, ne, möchte ich nicht auf alle Menschen in Ghana ausdehnen. Da gibt es wahrscheinlich auch andere, bin ich mir sicher, aber mit denen ich da Kontakt hatte, bringt es überhaupt nichts, Sachen zu pushen oder manche Sachen zu wollen oder sonst irgendwas, ja. Dass es manchmal besser ist, ein Stück, wenn man merkt, man pusht zu sehr, man will unbedingt in so einen Druck reinkommt, in so was Hartes empfinde ich das irgendwie, dass es überhaupt nichts bringt, sondern dass es ganz oft lieber oder besser ist zu sagen, ich trete einen Schritt zurück, ich habe meine Sichtweise klar gemacht und jetzt lasse ich den Dingen irgendwie in ihren Lauf oder ich schaue mal, was passiert. Das hat mich auf jeden Fall, das ist auch etwas, was mich sehr umgetrieben hat, tatsächlich in Ghana. So, und dann habe ich noch 2 weitere Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer 7 ist das Thema Übergriffigkeit. Und da würde mich auch sehr deine Meinung interessieren. Ne? Also hier nochmal an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf meinen virtuellen Anrufbeantworter. SpeakPipe heißt er. Cooler Name im Übrigen. Den Link findest du in den Shownotes. Schreib mir, beziehungsweise sprich gerne drauf, gerne anonym, wenn du Fragen hast an mich oder irgendeinen Kommentar hast an mich oder Lust hast, bestimmte Themen vorzuschlagen oder sonst irgendwas. Bitte sprich mir auf meinen digitalen Anrufbeantworter. Ich freue mich total. So, also Thema Übergriffigkeit. Ich finde, als jemand, der fremd ist in diesem Land, obwohl ich Halbganarin bin, ja, klar, aber ich werde natürlich da wahrgenommen als Ausländerin oder als Mensch, die nicht die gleiche Hautfarbe hat, weil dafür bin ich viel zu hell, ja, hier zu dunkel, da zu hell und offensichtlich nicht aus Ghana komme. Ja, die meisten schätzen, dass ich aus Amerika komme, ganz viele sagen auch UK und interessanterweise, ich bin auch gefragt worden, ob ich aus Libyen, glaube ich, komme. Oder aus dem Libanon, überleg gerade. Nee, aus dem Libanon. Fand ich jetzt auch ganz interessant. Aber nun gut. Und deswegen empfinde ich das so, also ich bin Gästin in diesem Land, ja, und verhalte mich entsprechend, logischerweise. Aber manchmal ist es natürlich schwierig, weil ich natürlich diesen Blick der Europäerin habe. Ich sag mal 2 konkrete Beispiele. Bei dem einen Beispiel habe ich mich entschieden, was zu sagen, und bei dem anderen Beispiel habe ich nichts gesagt. Ich saß in einem Taxi, in einem Shared-Taxi. Also das heißt, ne, du teilst dir das, das steigen immer wieder Leute ein und aus, je nachdem, wo die aussteigen müssen und so weiter. So, und dann war ich halt in diesem Taxi und da waren drei andere Menschen, die als Gäste da waren, als Gästinnen. So, und zwei von denen hatten gegessen und haben ihr Plastik einfach aus dem Fenster geworfen, ihre Plastiktüte. Es gibt eine große, wie soll ich das sagen, Issue, also ich finde das großes Thema in Ghana, diese Plastik, der Plastikkonsum ist befremdlich für mich, sage ich ganz offen, ja. So, und ich war so, ich habe auch ein Geräusch gemacht, die guckten mich so an, ich habe die so angeguckt und dann dachte ich so, okay, soll ich jetzt irgendwas zum Thema Umwelt und Plastik sagen? Steht mir das zu, als Gast in diesem Land mit meiner privilegierten westlichen Brille auf das Thema? Das muss man ja auch einfach sagen. Sage ich was? Habe ich das Recht dazu? Ist es nicht übergriffig, wenn ich was sage? Keine Ahnung, wie du entschieden hättest. Ich habe nichts gesagt. Also die haben aus meiner unwillkürlichen Reaktion heraus gemerkt, dass ich das irgendwie doof fand oder komisch fand oder erstaunt darüber war, dass sie das gemacht haben. Aber ich habe mich halt nicht erklärt oder sonst irgendwas. Und ich habe mich dann also dagegen entschieden, das zu machen. Und die zweite Situation, wo ich dann aber was gesagt habe, und zwar lebt bei meiner Tante eine junge Frau. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, so Anfang, Mitte 20. Und meine Tante ist ein sehr, sehr großartiger Mensch, muss man sagen. Also die hat die Kinder ihrer Schwester zum Beispiel mit großgezogen und und auch noch einigen anderen Menschen in der Region geholfen, eine Ausbildung zu machen. Das kostet alles Geld da. Und hatte auch dieses Mädchen irgendwie aufgenommen. Ich weiß nicht, ich kenne die genauen Hintergründe nicht. Auf jeden Fall lebte dieses Mädchen, sage ich, Entschuldigung, diese junge Frau in ihren 20ern bei meiner Tante und hat irgendwie eine Ausbildung als Schneiderin gemacht und arbeitet auch in diesem Job und so weiter. So, und dann erzählte mir mein Vater, dass sie zu irgendeiner Freikirche geht, diese Frau und Agnes. Ich kann ihr auch einen Namen geben, dass Agnes zu dieser Freikirche geht und dass der Pastor dieser Freikirche sie irgendwie angesprochen hätte, ihr gesagt hat oder ihr empfohlen hat, da ist dieser Typ, da ist dieser Mann, der möchte dich heiraten, heirate den doch. So, und ich so, wie? Ja, also in Ghana ist es keine Tradition, soweit ich das verstanden habe, ist es keine Tradition, arrangierte Ehen sind keine Tradition, soweit ich weiß. Es ist, man darf nicht Mann. Doch Mann, Frau nicht. Mann, ein Mann darf mehrere Frauen haben. Eine Frau natürlich nicht. Und diese Tradition habe ich bei jüngeren Menschen in meiner Umgebung überhaupt gar nicht beobachten können. Es ist wohl auch offensichtlich, hoffentlich, sagt der feministische Teil in mir, auch etwas, was mit den jüngeren Generationen hoffentlich ausstirbt. So, aber wo wollte ich hin? Genau. Also Agnes sollte diesen Mann heiraten, den sie nicht kennt, beziehungsweise nicht sollte, sondern der Pastor, der ein großes Vorbild für sie ist, hat ihr gesagt, sie soll auch diesen Mann heiraten. So, und dann sage ich so zu meinem Vater, ja, Florence, das ist meine Tante, habt ihr denn mit ihr darüber gesprochen? Mag sie diesen Mann? Kennt sie diesen Mann? Will sie überhaupt heiraten? Was ist denn da Sache? Und er so, ja, keine Ahnung, es geht mich doch nichts an. Und ich so, ja doch, irgendwie schon. Also jetzt die letzten 8 Monate auch mit dieser Frau, ja, in diesem Haus, mit meiner Tante und dieser Frau und, ne, ich hab doch in einem Haus gewohnt und so, das ist doch, die ist doch total nett und hat ja ganz oft Essen gekocht und so, da kannst du doch mit ihr mal drüber reden, was denn da los ist. Nee, das wollte er irgendwie nicht. So, und dann war ich wieder in einem Zwiespalt, ja. Also der feministische Anteil in mir hat echt laut geschrien und hat gesagt so, nee, du sprichst mal mit der Frau. So, und es war so ein bisschen eine Sprachbarriere, ich sprach auch nicht so gut Englisch, aber ich habe irgendwann mit ihr gesprochen. Also jetzt gar nicht schlimm oder so, sondern ich habe sie einfach gefragt, wer denn dieser Mann sei, den sie heiraten möchte und ob sie ihn kennt. Und hat gesagt, nee, sie würde ihn nicht kennen. Und dann habe ich ihr halt einfach nur mitgegeben, übergriffig oder nicht, keine Ahnung, ich habe ja einfach mitgegeben, dass es eine wichtige Entscheidung ist, wenn man heiratet, weil wenn man jemanden heiratet, der nicht gut zu einem ist, dann hat man die Hölle auf Erden, machen wir uns nichts vor, ja, und in einem Land, wo du vielleicht kein eigenes Geld verdienst und sehr abhängig bist von diesen Menschen, noch mal mehr wichtiger als in Deutschland, wobei es immer wichtig ist, aus meiner Sicht, weil damit entscheidet sich alles, ja, ob du einen Supportermann hast oder Frau, ne? Also Mann oder Frau, logischerweise, oder halt nicht. Also das macht ganz viel mit deinem Leben, ja, in jedem Land der Welt. Das habe ich ihr halt gesagt, ne, dass sie da gut weise eine weise Entscheidung treffen soll und nichts überstürzen soll und dass das ihre persönliche Entscheidung ist, dass sie frei ist in dieser Entscheidung. Sie muss diesen Mann nicht heiraten, aber sie kann natürlich und so. Und habe dann so ein paar Sachen einfach ihr mitgegeben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwie gewirkt hat oder sonst irgendwas. Und da, was war so eine Situation, da kann, finde ich, kann man, also akzeptiere ich jedes Urteil, das sagt, das war übergriffig. Aber da sage ich und mein feministischer Anteil sagt, nee. Wenn ich eine Frau davor bewahren kann, auf dieser Welt, ja, einen Arsch zu heiraten, wobei in Klammern, wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist es ja ein netter Typ, ja, aber warum ist es, also ich glaube nicht, dass es ein netter Typ ist, weil warum spricht er nicht mit der Frau, hey, du, gehen wir mal aus, hast du Lust, mich kennenzulernen, warum spricht er mit dem Pastor und sagt dem Pastor, ey, sag der Frau mal, ich möchte die heiraten, das ist schon irgendwie, da gehen ja schon alle Lichter bei mir an, so, und da habe ich mich entschieden, das zu tun. Und jetzt, übertragen auf unser Leben hier, finde ich, ist es immer eine Abwägungssache, wann du dich entscheidest, etwas zu sagen zu einem bestimmten Thema oder was auch ne, Kinderwunsch angeht. Ich weiß zum Beispiel, in manchen Kinderwunschgruppen, die sich auch treffen, ob virtuell oder persönlich treffen, dass da ganz oft auch so eine, ich habe das und das probiert, wie du probierst das und das nicht. Ja, also dieses mit übergriffig meine ich, die eigene Meinung zu äußern, wo es manchmal vielleicht besser wäre, nichts zu sagen. Oder etwas zu sagen, nur dann etwas zu sagen, wenn man um die eigene Meinung gebeten wird. Ja, und deswegen möchte ich dafür plädieren, guck da immer wieder, ja, intuitiv auch da, ne, wo du was sagen möchtest, wo du nichts sagen möchtest und fordere das auch ein. Ja, ich weiß, dass auf dem Kinderwunschweg und so weiter, habe ich auch schon oft in diesem Podcast drüber gesprochen, dass Leute übergriffig sind, ihre Meinung einfach raushauen. Also ich würde das und das machen oder was auch immer oder ich könnte nicht so leben oder sonst irgendwas, dass wir oder du wenn immer Grenzen setzen kannst bei Menschen, die übergriffig sind. Ja, also wenn diese Frau Agnes gesagt hätte zu mir, hör mal, weiße Lady, also ich werde da wirklich weiße Lady genannt, ne, du weiße Lady, du weißt überhaupt nichts über mein Leben, halt die Klappe, ja, du sagst mir nicht, ob ich heirate oder nicht heirate, dann hätte ich gesagt, ja, ist okay, aber es war mir wichtig, es zu versuchen auf jeden Fall. Verstehst du, was ich meine, was ich damit sagen möchte? Dass es wichtig ist, auch Grenzen zu setzen, wenn du jemanden als übergriffig empfindest und gleichzeitig immer wieder zu gucken, nicht selbst übergriffig zu werden. So, achte Erkenntnis. Ich rede schon ganz schön lange, fällt mir gerade auf, aber gut, musste raus, was soll ich sagen? Die achte Erkenntnis ist immer wieder, wenn ich in Ländern unterwegs bin, die so ganz anders kulturell, so ganz anders ticken und funktionieren und sind als Deutschland, dann merke ich immer wieder, dass es mir gut tut, bei allen parallelen und ambivalenten Gefühlen, die ich habe, dass es mir unglaublich gut tut, außerhalb meiner Komfortzone zu agieren. Und das ist ein Plädoyer für dich. Es muss ja nicht gleich Subsahara-Afrika sein. Es gibt auch kleine, in Anführungszeichen, also ich will das gar nicht bewerten, ne? Klein, wenn ich klein sage, dann ist das wahrscheinlich schon wieder irgendwie eine Einteilung in irgendwas. Egal was es ist, klein oder groß oder mittel oder sonst irgendwas, komm immer mal wieder aus deiner Komfortzone raus. Ja, das kann zum Beispiel sowas sein, wie ich erzähle dir mal, ne, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel bis heute nicht gut darin, wenn ich zum Beispiel irgendwo essen gehe und irgendwas mit dem Essen ist, ganz klar und höflich zu sagen, das esse ich nicht. Oder das, da ist das, das hat, oder noch nicht mal das, sondern die Bedienung fragt mich, wie es geschmeckt hat. Und ich schaffe es selten zu sagen, du ist niemand schuld, aber es hat mir nicht geschmeckt. Ja, da bin ich zum Beispiel nicht gut drin. Und immer wenn ich es dann schaffe, ich meine, so oft kommt es ja Gott zum Glück nicht vor, aber immer wenn ich das schaffe, dann bin ich schon happy, weil ich out of my comfort zone gegangen bin, nur damit. Also das meine ich mit in Anführungsstrichen klein. Ja, Natürlich kannst du auch nach Subsahara-Afrika und das mal ausprobieren und da mal gucken. Ne? Das ist weit aus der Komfortzone. Aber es kann auch sein, was Neues auszuprobieren, dir ein neues Hobby zu erschließen, zu gucken, was zu dir passt oder auch nicht. Ich weiß es nicht, mal ein rotes Kleid anzuziehen auf der Arbeit, obwohl du eigentlich sonst immer Jeans trägst oder was auch immer es ist. Es ist gut und befreiend und es macht was mit dem Selbstwertgefühl, mit dem eigenen. Wenn man nämlich rausgeht aus der eigenen Komfortzone mit was auch immer und dann feststellt, ach, war ja gar nicht so schlimm. Ja, und genau. Das möchte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben. Komm manchmal aus deiner Komfortzone raus. So, das war meine Folge, eine sehr persönliche Folge von mir und meiner Reise nach Ghana und meinen 8 Erkenntnissen, die Ghana sozusagen in mir aufgefrischt hat. Und ich hoffe, du hattest Spaß an dieser Folge. Vielleicht kannst du dir was mitnehmen. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich freue mich sehr, wenn du auch meine nächste Podcast-Folge hörst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.